Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Nona Dirksmeyers Leben scheint perfekt zu laufen. Die hübsche 19-Jährige gewinnt zahlreiche Schönheitswettbewerbe, ist erfolgreich am College und führt seit 4 Jahren eine glückliche Beziehung mit ihrem Freund Kevin. Doch ist das alles in Wahrheit nur Fassade? Nach und nach kommen vor allem an der glücklichen Beziehung Zweifel auf. Wollte Kevin in Wahrheit Nonas Tod? Oder ist er selbst Opfer? Opfer von halbherzigen Ermittlungen und unglücklichen Zufällen? Wer ist hier unschuldig und wer ein eiskalter Mörder? Im heutigen Video sprechen wir über Nona Dirksmeyer und ein grausames Verbrechen, bei dem nichts so ist, wie es am Anfang scheint. Nona Dirksmeyer wird am 26. Dezember 1985 geboren. Sie wächst bei ihren Eltern Paul und Carol in Louisiana auf. Nona hat noch 5 weitere Geschwister. Aber besonders zu ihrer einzigen Schwester Judy hat sie schon immer eine sehr enge Bindung. Am 26. August 1996, als Nona 10 Jahre alt ist, trifft die Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Nonas Vater stirbt an diesem Tag im Alter von 64 Jahren. Für seine Frau Carol und die 5 Kinder bricht eine Welt zusammen. Bald darauf ziehen sie nach Dover in Arkansas, einer kleinen Stadt mit gerade einmal 1300 Einwohnern, um dort einen Neuanfang zu starten. Für Nona und ihre Geschwister ist diese Zeit sehr schwierig. Neben dem Tod ihres Vaters müssen sie nun auch den Umzug in einen anderen Bundesstaat und einen Schulwechsel verkraften. Bald darauf kommt es für sie zu einer weiteren großen Veränderung. Ihre Mutter lernt einen Mann namens Dwayne Dypert kennen. Die beiden kommen zusammen, er zieht bei ihnen ein und ein Jahr später heiraten sie bereits. Dwayne bemüht sich von Anfang an um eine gute Beziehung zu Carols Kindern. Und er scheint sich dabei gut anzustellen. Denn alle mögen ihn sehr. Alle bis auf Nona. Dwayne betont, dass er von Anfang an besonders darauf bedacht war, zu der vorsichtigen und schüchternen Nona eine gute Beziehung aufzubauen. Doch sie hat ihn stets abgelehnt und er konnte nicht verstehen, warum. Auch in den nächsten Jahren ändert sich das nicht. Nona lehnt Dwayne scheinbar grundlos ab und zeigt deutlich, dass sie ihn nicht leiden kann. Das verwundert auch Nonas restliche Familie, da ein solches Verhalten überhaupt nicht zu der mittlerweile 15-Jährigen passt. Nona ist normalerweise sehr ruhig und zurückhaltend. Besonders Fremden gegenüber ist sie sehr schüchtern und misstrauisch. Schon früh hat sie begonnen, Probleme und Sorgen mit sich selbst auszumachen, da es ihr sehr schwer fällt, sich anderen zu öffnen. Was Nona schon immer viel Halt gegeben hat, ist die Musik. Sie liebt es zu singen und Klavier und Flöte zu spielen. Über den Musikunterricht in der Schule lernt sie so Kevin Jones kennen. Die beiden Teenager verlieben sich ineinander und werden bald darauf ein Paar. Kevin gibt Nona viel Sicherheit. Es ist das erste Mal, dass sie jemanden voll und ganz vertraut. Sie öffnet sich ihm und je länger sie ein Paar sind, desto leichter fällt es Nona schließlich auch, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Auch Nonas Familie ist von Kevin begeistert. Ihnen ist natürlich aufgefallen, dass Nona durch ihn viel selbstsicherer und glücklicher geworden ist. Sie beschreiben Kevin als lustigen, verlässlichen und ehrlichen jungen Mann. Als die beiden 6 Monate zusammen sind, vertraut Nona ihm ein wohlgehütetes Geheimnis an. Sie erzählt, dass sie jahrelang von ihrem leiblichen Vater Paul missbraucht worden ist. Erst als er gestorben ist, habe der Missbrauch geendet. Nona hat zuvor noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Auch ihrer Mutter konnte sie sich nie anvertrauen. Der Missbrauch sei auch der Grund, warum es ihr so schwer fällt, Dwayne, dem neuen Mann ihrer Mutter, Vertrauen zu schenken. Kevin zeigt viel Verständnis für Nona. Er ist für sie da und unterstützt sie, wo er nur kann. Durch seine Hilfe gewinnt Nona schließlich das Selbstbewusstsein, an einigen kleineren Schönheitswettbewerben teilzunehmen. Nona kann gut singen und spielt verschiedene Instrumente. Dadurch und ihr Aussehen überzeugt sie oft die Jury. Mit der Zeit gewinnt Nona immer mehr Wettbewerbe und nimmt schließlich sogar an der Wahl zur Miss Arkansas teil. Kevin ist dabei immer an ihrer Seite und unterstützt sie. Während Nona immer mehr Selbstvertrauen gewinnt und über ihre Erfolge glücklich ist, gibt es auch immer wieder Phasen, in denen ihre Vergangenheit sie einholt. Der jahrelange Missbrauch in ihrer Kindheit belastet sie nach wie vor sehr. Oft zieht sich Nona tagelang zurück und weint viel. Kevin ist der Einzige, dessen Nähe sie in dieser Zeit erträgt. Er versucht, sie stets aufzufangen und bestmöglich für sie da zu sein. Doch auch ihre Beziehung hat nicht nur positive Seiten. Oft geraten die beiden in Streit und trennen sich für einige Tage. Aber jedes Mal ertragen sie die Abwesenheit des anderen nur schwer und versöhnen sich schnell wieder. Im Jahr 2004 machen die beiden ihren Schulabschluss und besuchen gemeinsam den Abschlussball. Sie sind nun fast 4 Jahre ein Paar und freuen sich auf ein gemeinsames Leben. Zu dieser Zeit ahnt keiner von ihnen, dass die Zukunft etwas völlig anderes für sie bereithalten wird. Denn Nona wird nur 1 Jahr später sterben. Kevin beginnt sein Studium an der University of Arkansas, die 2 Stunden von Dover entfernt liegt. Nona hingegen beginnt ihr Studium an der Arkansas Tech University in Russellville, die nicht einmal 15 Minuten von ihrem Elternhaus entfernt ist. Zunächst wohnt Nona noch zu Hause, doch ihr Verhältnis zu Dwayne ist immer noch angespannt und ihr ist es wichtig, sich ein eigenes Leben aufzubauen und selbstständig zu werden. Daher mietet sie im Herbst 2004 ein kleines Apartment in der Nähe des Campus an. Für sie und Kevin ist das eine ungewohnte Situation. Früher haben sie fast jede Minute gemeinsam verbracht und nun müssen sie plötzlich eine Fernbeziehung führen. Dennoch versuchen die beiden das Beste daraus zu machen und sich so häufig wie möglich zu sehen. Das erste Semester an der Uni läuft sehr gut für Nona. Sie ist fleißig und lernt viel. In ihrer freien Zeit engagiert sie sich oft in der Kirche. Sie singt dort auch im Chor. Die Teilnahme an Schönheitswettbewerben ist seltener geworden, doch hin und wieder findet Nona auch noch Zeit dafür. Einige ihrer männlichen Kommilitonen werden auf Nona aufmerksam und beginnen, um sie zu werben. Sie wird oft nach Dates gefragt, lehnt jedoch jedes Angebot ab. Einmal wird Nona nach einem der Wettbewerbe von einem jungen Mann angesprochen, der gerne mit ihr ausgehen möchte. Sie lehnt auch dieses Angebot höflich ab, doch der Mann akzeptiert ihr Nein nicht. Er findet heraus, wo die 19-Jährige wohnt, und klingelt ein paar Tage später bei ihr. Nona bleibt auch dieses Mal höflich und bittet ihn zu gehen. Als sie versucht, die Tür zu schließen, stellt der Mann seinen Fuß dazwischen und möchte in ihre Wohnung. Nona bittet ihn weiter darum, sie in Ruhe zu lassen. Nach einigen Minuten gibt er schließlich nach und geht. Doch Nona wird durch diesen Vorfall stark zurückgeworfen. Sie fühlt sich sofort in ihre Kindheit zurückversetzt und beginnt sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr sicher zu fühlen. Aus Angst davor, dass der Mann noch einmal auftauchen könnte, bringt sie 2 zusätzliche Schlösser an ihrer Wohnungstür an. Kevin sagt später, dass sie von da an penibel darauf geachtet hat, jeden Abend alle Schlösser abzuschließen. Im Dezember 2005 geht das erste Jahr an der Uni zu Ende. Nona freut sich sehr auf diesen Monat. Zum einen steht Weihnachten vor der Tür und durch die Ferien kann sie Kevin endlich wieder für eine längere Zeit sehen und zum anderen hat Nona am 26. Dezember Geburtstag und freut sich bereits darauf, mit ihren Liebsten einen schönen Tag zu verbringen. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. Am 14. Dezember macht sich Kevin auf den Weg nach Dover. Er verbringt zunächst einige Stunden mit seinen Eltern, bevor er sich am Nachmittag auf den Weg nach Russellville zu Nona macht. Nona hat noch keine Ferien und schreibt am nächsten Tag noch eine wichtige Prüfung. Die beiden verbringen einen schönen Abend zusammen, bis sich Kevin wieder auf den Weg zu seinen Eltern macht. Er hat ihnen versprochen, die erste Nacht zu Hause zu verbringen. Doch bereits am nächsten Tag wollen er und Nona sich wiedersehen. Nona hat neben ihrer Prüfung noch einen weiteren Termin am 15. Dezember. Sie engagiert sich ehrenamtlich beim Big Brothers Big Sisters Programm. Dort ist sie Patin für Kinder und Jugendliche. Aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit ist es ihr sehr wichtig, Kinder zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten. Nona verspricht Kevin, sich morgen bei ihm zu melden, sobald sie mit ihrer Prüfung durch ist. Und ihm zu sagen, wann sie wieder zu Hause ist, damit er zu ihr kommen kann. Kevin wacht am nächsten Morgen um 9.30 Uhr auf und wirft direkt einen Blick auf sein Handy. Nona hat ihm vor einer halben Stunde eine Nachricht geschickt. Guten Morgen, Knuddelmuffin. Ich liebe dich und hoffe, du hast einen tollen Tag. Kevin antwortet ihr und wünscht ihr viel Erfolg bei ihrer Prüfung. Auf seine Nachricht erhält er keine Antwort mehr. Als Nona sich bis zum Nachmittag nicht bei ihm gemeldet hat, versucht er sie anzurufen. Doch auch auf diesem Weg kann er sie nicht erreichen. Am Abend bittet Janice, die Mutter von Kevin, ihn darum, sie zu einer Weihnachtsfeier zu fahren. Kevin willigt ein, doch auf der Fahrt bemerkt Janice, dass Kevin sehr nachdenklich und besorgt wirkt. Sie fragt ihn, was los ist, und er berichtet ihr, dass er Nona nicht erreichen kann und sie auf keine seiner Nachrichten reagiert. Janice versucht, ihren Sohn zu beruhigen. Während der Fahrt schickt er Nona dennoch eine Nachricht mit dem Inhalt: Hallo, lebst du noch? Er ahnt nicht, dass ihm diese kurze Nachricht später noch viele Probleme bereiten wird. Während der Fahrt kontaktiert Kevin außerdem Ryan Whiteside, einen ehemaligen Schulfreund von ihm, der jetzt gemeinsam mit Nona studiert. Er bittet ihn darum, einmal bei Nona zu Hause vorbeizuschauen und nachzusehen, ob es ihr gut geht. Einige Zeit später meldet sich Ryan bei Kevin. Er berichtet ihm, dass er immer noch vor Nonas Apartment steht. Laut ihm würde alles normal aussehen. Ihr Auto steht vor der Tür und das Licht brennt. Allerdings reagiere Nona nicht auf sein Klingeln und Klopfen. Als Kevin den Anruf von Ryan erhält, ist er immer noch mit seiner Mutter auf dem Weg zu der Weihnachtsfeier. Ryans Schilderungen machen ihn allerdings so nervös, dass er kurzerhand mit seiner Mutter im Auto dreht und sich auf den Weg zu Nona macht. Er sagt, dass er ein sehr schlechtes Gefühl habe und sich große Sorgen um sie mache. Als er mit seiner Mutter bei Nona ankommt, wartet Ryan dort schon auf ihn. In Nonas Wohnung brennt immer noch das Licht. Kevin klingelt, klopft und ruft nach ihr. Doch auch auf ihn reagiert sie nicht. Er besitzt zwar einen Schlüssel, doch den hat er nicht dabei, da er eigentlich erst zu ihr fahren wollte, wenn sie sich gemeldet hat und wieder zu Hause ist. Kevin weiß aber, dass es an der Rückseite des Hauses noch eine zweite Eingangstür gibt. Er erhofft sich, dass er die eventuell aufbrechen kann. Bei der Vordertür macht er sich nur wenig Hoffnung, da Nona an ihr ja die zwei zusätzlichen Schlösser angebracht hat. Auf dem Weg zur Rückseite fällt Kevins Blick jedoch durch Nonas Wohnzimmerfenster. Die Vorhänge sind einen Spalt geöffnet und so entdeckt Kevin Nona, die in ihrem Wohnzimmer nackt und leblos am Boden liegt. Kevin sagt später, dass er den Anblick sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Überall im Zimmer war Blut. Während Kevins Mutter den Notruf alarmiert, rennt Kevin zur Hintertür und tritt diese ein. Er beginnt direkt damit, Nona wiederzubeleben. Jedoch hinterlässt er dadurch auch seine DNA an ihr und hat ihr Blut an seinen Händen, was bei den späteren Ermittlungen noch von Relevanz ist. Als die Polizei und der Notarzt eintreffen, kauert Kevin auf dem Boden neben Nona und sagt unter Tränen immer wieder: Sie ist so kalt, sie ist so kalt. Ist sie tot? Der Notarzt kann nur noch Nonas Tod feststellen. Kevin wird von den Polizisten aus der Wohnung gebracht und aufs Polizeirevier mitgenommen. Schnell ist klar, dass es einen heftigen Kampf gegeben haben muss. Nonas Kleidung liegt überall in ihrer Wohnung verteilt, sie selbst trägt nur noch Socken und neben ihr liegt eine kaputte Lampe. Nonas Gesicht ist kaum mehr wiederzuerkennen. Sie wurde zusammengeschlagen und an ihrer Schulter, ihrem Bauch und ihrem Nacken befinden sich Schnitt- und Stichverletzungen. Außerdem wurde Nonas Kehle mit einem Messer durchtrennt. Und zuvor wurde sie so stark gewürgt, dass dabei das Zungenbein in ihrem Nacken gebrochen ist. Mit dem Fuß der kaputten Lampe wurde ihr außerdem so stark auf den Hinterkopf geschlagen, dass sich dort eine klaffende Kopfwunde befindet. Als Ursache für ihren Tod stellen sich die Stichverletzung und der Schlag mit der Lampe heraus. Das Messer, mit dem Nona angegriffen wurde, konnte man nicht finden. Den Todeszeitpunkt kann man auf den Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr morgens eingrenzen. Nona hat ihre Wohnung also nie verlassen und nicht an ihrer Prüfung teilgenommen. Die Ermittler sperren den gesamten Apartmentkomplex ab. Sie informieren Nonas Eltern und befragen ihre Nachbarn. Geleitet werden die Ermittlungen durch den Polizisten Mark Frost. An der Lampe, mit der Nona erschlagen wurde, befindet sich neben Nonas Blut und einem Haar von ihr auch ein verwischter, blutiger Handabdruck an der Glühlampe. Auf der Küchenarbeitsplatte liegt eine aufgerissene, leere Kondomverpackung. Der erste Verdacht fällt unweigerlich auf Kevin. Schließlich ist er Nonas Lebensgefährte und der, der sie zuletzt lebend gesehen hat und auch ihre Leiche gefunden hat. Besonders seine SMS mit dem Inhalt »Lebst du noch?« wird von den Ermittlern kritisch betrachtet. Es besteht der Verdacht, dass Kevin den Leichenfund absichtlich vor Zeugen arrangiert hat, um den Tatort zu verunreinigen und die Schuld von sich zu lenken. Kevin wird mehrfach stundenlang verhört. Schließlich kann ihm jedoch nichts nachgewiesen werden und er wird freigelassen, nachdem er seine Fingerabdrücke abgegeben hat. Nonas Freundinnen berichten, dass sie gelegentlich mit Männern Kaffee trinken ging, betonen aber, dass sie nie geflirtet oder Kevin betrogen hätte. Die Männer, mit denen sie sich getroffen hat, werden identifiziert und befragt. Alle können ein Alibi für die Tatzeit vorweisen. Auch der Mann, der Nona damals nach dem Schönheitswettbewerb gestalkt hat und bei ihr zu Hause aufgetaucht ist, wird aufgespürt und befragt. Aber auch er hat ein Alibi für die Tatzeit. Immer mehr richtet sich dadurch der Verdacht in Kevins Richtung. Sogar Nonas Mutter, die ihn immer sehr gemocht hat, beginnt langsam ihn zu verdächtigen. Kevin hat nicht an Nonas Beerdigung teilgenommen, was sie seltsam fand. Die Polizei, die Kevin bereits von Anfang an verdächtigt, erzählt ihr, dass sie sehr sicher sind, dass Kevin die Tat begangen hat. Sie gehen davon aus, dass Kevin die leere Kondomverpackung gefunden hat und daraufhin ausgerastet ist, da er glaubte, dass Nona ihn betrügen würde. Von Nonas Mutter bezeichnen die Polizisten Kevin als Narzissten, der Nona in einem Wutrausch getötet habe. Auch Mark Frost, der leitende Ermittler, ist von Kevins Schuld überzeugt. Sein Verdacht erhärtet sich, als die ersten Spuren vom Tatort ausgewertet sind. Der blutige Handabdruck auf der Glühbirne der kaputten Lampe stammt von Kevin. Auch auf Nonas Körper und überall sonst in ihrer Wohnung hat man seine Fingerabdrücke finden können. Allerdings muss man bedenken, dass Kevin oft in Nonas Wohnung gewesen ist und versucht hat, sie wiederzubeleben, was die Fingerabdrücke ebenfalls erklären könnte. Nur der Handabdruck an der Lampe lässt sich nicht so leicht erklären. Auch Kevin selbst kann sich keinen Reim darauf machen. Später äußert er aber doch noch eine Vermutung, wie es dazu gekommen sein könnte. Als er versucht hat, Nona wiederzubeleben, hat er schnell bemerkt, dass sie bereits kalt ist und jede Hilfe zu spät kommt. Daraufhin ist er zurückgerutscht und hat sich neben sie gesetzt, bis der Notarzt eingetroffen ist. Kevin vermutet, dass er beim Zurückrutschen versehentlich die Lampe berührt hat. Zumindest hat sich diese beim Eintreffen der Polizei direkt neben ihm befunden. Für diese Theorie spricht auch, dass der Handabdruck verwischt war und das Blut daran noch feucht gewesen ist, als die Ermittler es bemerkten. Zu diesem Zeitpunkt lag der Mord bereits mindestens 10 Stunden zurück. Wäre der Handabdruck bei der Tat entstanden, wäre er beim Eintreffen der Ermittler mit großer Wahrscheinlichkeit bereits vollständig getrocknet gewesen. Trotzdem teilen die Ermittler Kevin mit, dass sie keinerlei Zweifel daran haben, dass er Nona ermordet hat. Kevin, der bis dahin sehr ruhig gewesen ist, wird daraufhin wütend und beteuert, dass er sie geliebt habe und ihr nie etwas angetan hätte. Er willigt einem Lügendetektortest ein, doch diesen kann Kevin nicht bestehen, was für die Ermittler ein eindeutiges Zeichen für seine Schuld ist. Ihrer Meinung nach hat sich die Tat wie folgt ereignet. Kevin soll sich am Morgen des 15. Dezember mit einem Schlüssel Zugang zu Nonas Wohnung verschafft haben. Er sei eifersüchtig gewesen, da er vermutet haben soll, dass sie ihn betrügt. Möglicherweise habe Kevin am Abend zuvor irgendeinen Hinweis bemerkt, der für diesen Verdacht sprechen könnte. Vielleicht habe er deswegen die Gelegenheit nutzen wollen, während Nona in der Uni ist, in ihrer Wohnung nach weiteren Beweisen zu suchen. Doch als Kevin ankam, war Nona noch zu Hause und als er die aufgerissene Kondomverpackung sah, begannen die beiden zu streiten. Kevin sei dann irgendwann ausgerastet und habe sie geschlagen und schließlich getötet. Nach dem Mord sei er zurück nach Hause gefahren, um später im Beisein seiner Mutter und seines Kumpels den besorgten Freund spielen zu können und ihre Leiche im Beisein von Zeugen zu finden. Zuvor hatte Kevin nie Probleme mit der Polizei. Er war immer sehr darauf bedacht, sich an Regeln und Gesetze zu halten. Doch von seiner Unschuld kann das schon lange niemanden mehr überzeugen. Am 31. März 2006, etwa mehr als 3 Monate nach der Tat, wird Kevin wegen Mordes ersten Grades verhaftet und angeklagt. Die Staatsanwaltschaft berichtet von den Spuren, die gegen Kevin sprechen, und legt den Tathergang so dar, dass Kevin Nona aus Eifersucht ermordet habe. Doch seine Verteidiger sehen darin nichts, was die Schuld ihres Angeklagten belegt. Der blutige Handabdruck konnte nie zweifelsfrei Kevin zugeordnet werden, da er so stark verschmiert ist. Außerdem befindet sich der Abdruck an der Glühbirne. Der Täter muss die Lampe aber am Fuß angefasst haben, um damit auszuholen und zuzuschlagen. Weswegen es auch nichts beweisen würde, wenn der Abdruck tatsächlich von Kevin stammt. Außerdem hat niemand Kevin zum Tatzeitpunkt in der Nähe von Nonas Apartment gesehen. Doch um kurz vor 10:30 wurde er noch von einem Klempner zu Hause in Dover gesehen. Und seine Großmutter, die neben der örtlichen Tankstelle in Dover wohnt, hat ihn dort um 11.30 Uhr gesehen und sich kurz mit ihm unterhalten. Das würde es unmöglich machen, dass Kevin den Mord begangen hat. Nona wurde zwischen 10 und 12 Uhr ermordet und die Fahrt zu ihr und wieder zurück würde allein schon 30 Minuten dauern. Es ist unmöglich, dass Kevin sie umgebracht hat und sowohl um kurz vor 10:30 als auch um 11:30 in Dover gesehen wird. Zumal Nonas Mörder laut Kevins Anwälten viel Blut an seiner Kleidung gehabt haben muss und Kevin sich daher zwischendurch noch hätte umziehen müssen. Es schien auch einen Kampf zwischen Nona und ihrem Mörder gegeben zu haben. Und Kevin hatte keinerlei Kratzer oder sonstige Verletzungen an seinen Arm. Kevins Verteidigung stößt auf eine weitere schockierende Enthüllung. Die Ermittler hatten versäumt, die aufgerissene Kondomverpackung auf DNA oder Fingerabdrücke zu überprüfen, da zu diesem Zeitpunkt bereits so viel gegen Kevin sprach. Als die Verteidiger eine Untersuchung in Auftrag gibt, wird tatsächlich DNA von einer unbekannten männlichen Person auf der Verpackung entdeckt. Und diese DNA stimmt nicht mit der von Kevin überein. Ebenso wurde eine Blutspur an Nonas Vordertür, die mit großer Wahrscheinlichkeit der Täter beim Verlassen ihrer Wohnung hinterlassen hat, nicht weiter untersucht. Dadurch entstehen bei der Jury Zweifel an Kevins Schuld. Kevin wird freigesprochen und sämtliche Anschuldigungen gegen ihn werden fallen gelassen. Kevin leidet jedoch bis heute unter der Vorverurteilung der Polizei. Viele Leute halten ihn nach wie vor für schuldig. Selbst Nonas Familie ist nicht völlig von seiner Unschuld überzeugt. Für sie bleibt die Frage offen, wer ihre Tochter wirklich ermordet hat. Und die Antwort darauf liegt vielleicht doch näher als vermutet. Nach dem Mord an Nona wurden alle Nachbarn von ihr befragt. Darunter auch Gary Dunn, der das Apartment direkt neben ihr gemietet hatte. In der Befragung gab er an, nichts gehört zu haben und dass er Nona kaum gekannt habe. Er sei nie in ihrer Wohnung gewesen und zum Zeitpunkt der Tat sei er mit seiner Mutter einkaufen gewesen. Seine Mutter bestätigte damals dieses Alibi, weshalb gegen ihn keine weiteren Ermittlungen eingeleitet wurden. Doch nach Kevins Freispruch überprüft man die Aussagen der Nachbarn erneut. Es stellt sich heraus, dass Gary bereits mehrfach vorbestraft ist. Zunächst noch wegen Delikten wie Diebstahl und leichter Körperverletzung. Im Jahr 2001 griff er jedoch eine Joggerin an. Mit einem langen Ast verfolgte er sie und als er sie erreichte, schlug er ihr damit auf den Kopf. Als sie auf dem Boden lag, schlug er weiter auf sie ein und rief wiederholt: "Ich werde dich umbringen." Der jungen Frau gelang es glücklicherweise, ihn abzuwehren und zu ihrem Auto zu flüchten. Gary wurde damals zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt, kam jedoch wegen guter Führung früher auf Bewährung frei und lebte seit 6 Monaten in der Wohnung neben Nona. Als die Ermittler dies feststellen, befragen sie ihn erneut. Gary bleibt bei seinen ursprünglichen Aussagen und willigt einer DNA-Probe ein. Seine DNA stimmt mit der an der Kondomverpackung überein. Die Polizisten befragen seine Mutter, um Garys Alibi zu überprüfen. Dabei fällt auf, dass die beiden nicht am 15. Dezember, sondern am 13. Dezember gemeinsam einkaufen waren. Für die Tatzeit kann Gary nun kein Alibi mehr vorweisen. Kurz darauf meldet sich Garys Ex-Freundin bei der Polizei. In den Wochen vor Nonas Tod war sie oft bei ihm zu Hause. Sie berichtet, dass Gary von Nona geradezu besessen gewesen sein soll. Jedes Mal, wenn sie das Haus verließ, habe er sie aus dem Fenster beobachtet. Von seinem Küchenfenster aus konnte man in ihr Schlafzimmer sehen. Obwohl Nona immer die Rollläden unten hatte, versuchte Gary trotzdem immer wieder einen Blick in ihr Zimmer zu erhaschen. Einmal war 2 Tage lang ein Kater in Garys Wohnung. Obwohl er eigentlich keine Haustiere mochte, erzählte er ihr, dass er auf den Kater eines Kumpels aufpassen würde. Später bemerkte seine Freundin jedoch, dass es der Kater von Nona war. Nona rief einmal ihre Mutter aufgelöst an, da ihr Kater entwischt war und sie ihn nicht mehr finden konnte. Scheinbar hatte Gary ihren Kater eingefangen und ihn mehrere Tage in seiner Wohnung behalten. Währenddessen bot er Nona seine Hilfe beim Suchen an und half ihr, die Gegend abzusuchen. Dadurch lernten sie sich kennen und unterhielten sich ab und zu. Nona erzählte auch Freunden von einem sehr netten Nachbarn, den sie kennengelernt habe und der ihr bei der Suche helfen würde. 2 Tage später brachte er ihren Kater zurück und erzählte ihr, dass er ihn gefunden habe. So gewann er ihr Vertrauen. Wenn er am Tattag vor ihrer Tür gestanden hätte, hätte sie ihn sicherlich reingelassen. Gary wird erneut verhört und stimmt einem Lügendetektortest zu. Er besteht den Test. Doch wegen der anderen Hinweise und Spuren und da ein solcher Test vor Gericht keinen Bestand hat, wird er trotzdem verhaftet und im Jahr 2010 wegen Mordes an Nona Dirksmeyer angeklagt. Gary hat bei seinem Alibi gelogen und mehrere Zeugen sagen aus, dass er Nona oft beobachtet hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass er mitbekam, wie Kevin den Tag zuvor bei Nona verbracht hat. Das hat ihm nicht gepasst und als Kevin am Abend nach Hause fuhr, wusste er, dass sie alleine zu Hause war. Er klopfte am nächsten Morgen bei ihr und da Nona ihn kannte und ihm vertraute, ließ sie ihn in ihre Wohnung. Vermutlich versuchte er, sie zu küssen oder ihr anders nahe zu kommen. Und als Nona das ablehnte, wurde er wütend und griff sie an. Eventuell vergewaltigte er sie auch. Bei der Autopsie konnte man keine Spuren einer Vergewaltigung finden, doch die leere Kondomverpackung könnte darauf hindeuten, dass Gary dabei ein Kondom getragen und daher keine DNA-Spuren hinterlassen hat. Garys Verteidigung beharrt darauf, dass Kevin der wahre Täter ist. Die Jury wird nicht über seine Vorstrafen informiert und spricht ihn schließlich frei. Bis zum Sommer 2018 führt Gary ein ganz normales Leben in Freiheit. Und das, obwohl so viel für ihn als Täter spricht. Dann geht ein Anruf bei der Polizei ein. Eine junge Frau berichtet, dass sie von einem Mann angegriffen wurde, der versuchte, sie in sein Auto zu ziehen. Die Polizei fährt zur verletzten Frau und sie schildert ihnen, dass ein Mann in einem grauen Auto sie angesprochen hat. Als sie das ignorierte, stieg er aus und griff sie an und versuchte, sie in sein Auto zu ziehen. Ihr gelang es, sich zu wehren, bis ein anderes Auto kam und der Mann von ihr abließ. Einige Stunden später kann man den Mann ausfindig machen und verhaften. Es handelt sich um Gary Dunn. Kurz darauf meldet sich eine weitere Frau bei der Polizei. Sie studiert an derselben Universität wie Nona und wurde vor einiger Zeit auf dem Heimweg von Gary angegriffen und verprügelt. Auch sie versuchte, er in sein Auto zu ziehen, doch ihr gelang es zu flüchten. Sie traute sich jedoch nicht, ihn anzuzeigen. Ein neuer Prozess gegen Gary Dunn beginnt. Die Studentin, die angegriffene Frau und die Joggerin von früher sagen alle drei gegen ihn aus. Für diese Verbrechen wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Für den Mord an Nona wurde er jedoch bis heute nicht erneut angeklagt. Kevin Jones hat wegen des Verhaltens der Polizei und des Gerichts 2010 angefangen, Jura zu studieren. Mittlerweile lebt er in Little Rock und ist verheiratet. Unter den Beschuldigungen der Polizei leidet er bis heute. Und auch an Nona denkt er fast jeden Tag. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.